Meru.
David.
Sag mal, wenn du dich mit deinem Lieblings-NPC aus Videospielen über irgendwas unterhalten könntest, wer wäre das und worüber würdet ihr sprechen?
Oh, shit. Das ist unfair. Da bin ich drauf vorbereitet. irgendwelche anzüglichen Sachen muss ich jetzt auf jeden Fall vermeiden zu sagen. Das wäre blöd. viele würden jetzt wahrscheinlich mit wie heißt er? Lieutenant Kasuragi oder so von Disco Elysium kommen.
Kitsuragi,
Entschuldigung. War ja. Nie so, also ich fand ihn immer ganz witzig, aber ist jetzt nicht so mein Mega-Lieblings-NPC. Ja. Ich müsste wahrscheinlich jemanden aus Baldur's Gate 3 nehmen.
Mhm.
Und eventuell würde ich da ey, aber unterhalten, ganz ehrlich, ich habe nie so eine Basis mit irgendeinem NPC aufgebaut, dass ich dachte, ey, ich würde gerne den ganzen Abend mit denen verbringen, mit denen über irgendwas labern. Das sind für mich schon alles irgendwie auch, die sind schon Mittel zum Zweck, NPCs, oder?
Ja.
Ich meine, per se, so vom Ding her. Also, weiß ich jetzt nicht. Hast du einen Lieblings-NPC? Was ist das überhaupt für eine Frage, David?
Also erstmal wolltest du, dass ich dir eine Einstiegsfrage stelle. Deshalb finde ich das jetzt ganz schön unfair. Und habe ich einen Lieblings-NPC? Ehrlicherweise habe ich über die Frage auch noch nie nachgedacht. vielleicht so aus Hades oder sowas. Mm. Da gibt es auch eine Menge guter NPCs. So.
Ja, okay.
Ich überlege gerade noch, vielleicht so aus The Witcher, da gibt es auch eine Menge guter NPCs.
Ja, weil mit denen sich richtig unterhalten?
Ja, und das ist nämlich genau das Ding, weil ich sehe das ein bisschen ähnlich wie du. Ich sehe das auch, so ein NPC, selbst wenn er gut geschrieben ist und mir ans Herz wächst, ist es für mich doch eher ein so ein bisschen wie ein Kapitel in einem Buch. So,
ja,
das ist halt ein Teil des Buchs gewissermaßen, den ich mitlese und der zu dem Gesamtding halt beiträgt. So. Ich frage das natürlich, Meru, weil ich so das heißt, ich habe das Gefühl, ich weiß das, weil es das mittlerweile gibt, seit so diese LLM-KI-Dinge aufgekommen sind, dass es immer mal wieder so Versuche gibt, dann eben NPCs so mit einer Chat-GPT-Instanz zu koppeln, mit denen du dann sozusagen richtig einfach Gespräche führen kannst, so die dann auch nicht einfach nur in vorgefertigten Sätzen antworten, sondern du kannst wirklich hingehen, kannst mit denen reden. Ich weiß, dass das so, als es so losging mit Chat-GPT, haben Leute so Skyrim-Mods natürlich gemacht, sicherlich, wie immer, Skyrim als erstes, sodass du dich halt mit irgendwelchen Skyrim-NPCs über also ungefähr alles unterhalten konntest.
Ja.
So. Und jetzt irgendwie bei Werewinds Meet, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, dieses, ich glaube, chinesische MMO, auch so ganz wildes Ding, wo so alles drin ist, gefühlt. Und da gibt es wohl auch dann NPCs, mit denen du richtig LLM-basierte Gespräche eben führen kannst. Aber ich habe das auch immer gelesen und habe dann auch von Leuten gelesen, die das halt total krass fanden und total cool fanden, dass das jetzt geht. Und ich habe immer so gedacht, ich verstehe, glaube ich, den Sinn nicht, weil ich habe dieses Bedürfnis nicht und das wäre für mich auch ein krasser Immersionsbruch, einfach mit einem NPC über alles reden zu können. Das ist so ein bisschen, ich will ja auch nicht, dass in einem Roman auf einmal ein Kapitel drin ist, in dem genau das drinsteht, was ich lesen möchte, weil das Schöne ist ja, sich die Geschichte eben antragen zu lassen. Und ich finde, das Schöne bei NPCs und ihren Dialogen ist ja auch, dass du dahinter ja die Leute hörst, die diesen Dialog geschrieben haben und die das einpassen in das Spiel.
Ja, beziehungsweise ich sehe das auch ein bisschen so, dass der Dialog mit dem NPC ist für mich auch Teil des Spiels. Also es ist auch irgendwie ein bisschen ein Spiel, dem die Informationen quasi zu entlocken, die ich brauche. Also das ist ja wahrscheinlich irgendwie vorbereitet worden.
Das ist ein Puzzle,
das ist ein Minigame quasi.
Ja, eigentlich schon.
Und ich habe nicht das Bedürfnis, mit denen jetzt über, keine Ahnung, mein Abendessen zu sprechen oder wo ich nächstes Sommer in Urlaub hinfahre. Ich weiß aber gleichzeitig natürlich, das gibt diesen Bedarf. Also es gibt ja viele Fälle, die man in den Massenmedien liest von, keine Ahnung, Jugendlichen, Erwachsenen, Menschen jeden Alters, die plötzlich irgendwie entweder eine LLM heiraten wollen oder ja, oder noch viel schlimmer, vielleicht sich selbst was antun, weil sie sich verliebt haben in ChatGPT. So. Also es gibt anscheinend einen Markt dafür, sag ich mal so.
Ja.
Insofern, vielleicht sind wir auch einfach entsprechend mit Spielen sozialisiert und groß geworden, dass ich halt jetzt zum Beispiel das als Minigame empfinde. Andere Menschen tun das vielleicht nicht. Also das kann ich schon verstehen. So, ne? Also, was heißt verstehen? Aber ich sehe das Problem.
Total. Ich glaube, was mich daran halt so ein bisschen stört, ist sozusagen auch die Unvorhersehbarkeit der Information. Also du weißt ja nicht, was das LLM antwortet. Und das wissen ja auch die Leute nicht, die das LLM da angeschlossen haben.
Nee, genau.
Die können zwar Systemprompts einsetzen, um eben zu verhindern, dass das LLM bestimmte Dinge sagt oder tut, die es nicht sagen oder tun soll.
Ja.
Aber das hat halt alles starke Grenzen so. Ja. Und du weißt ja auch, dass Leute bei nicht so kreativ sind wie darin, diese Grenzen zu überwinden. Ich erinnere an den Fortnite Darth Vader, der, glaube ich, so ungefähr vielleicht einen Tag hatte.
Ja,
da
ja.
konnte man dann mit Darth Vader in Fortnite reden, der dann auch LLM gestützt war. Und ich glaube, es hat keinen Tag gedauert, bis er also Dinge von sich gegeben hat, die du als ein halbwegs familienfreundliches Unternehmen definitiv nicht in deinen Spielen hören möchtest. Schon gar nicht von einem Disney-Charakter, wo der Konzern hintersteht und sagt, ey Leute, bitte was?
Ja, so. Klar.
Ja, also oder das halt wurde dann also auch relativ schnell eingehegt und ich weiß gar nicht, vielleicht sogar abgestellt, ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
Ja.
Auf jeden Fall schafft das eben ganz viel Unvorhersehbarkeit und Unvorhersehbarkeit ist einfach nicht das, was ich an solchen Spielen in der Art und Weise mag. So.
Nee, vor allen Dingen nicht bei der Funktion, die NPCs ja in der Regel erfüllen sollen. Ne?
Ja.
Also deswegen natürlich, wenn du jetzt, sagen wir mal, ein Spiel hast, was komplett offen ist, also ne, wo das auch eigentlich egal ist, weil dieser NPC keine weitere Funktion hat, weiß ich nicht. Ich meine, auch da wird es Probleme geben, definitiv. Ich meine, jede LLM wurde bisher gemass-brooted sozusagen, Brute-Force-attacked, also ob es jetzt Grog ist von Elon oder sonst wer, die kriegst du halt alle irgendwie klein, wenn du sie nur hart genug angehst. So. Das ist nun mal das Problem bei der ganzen Geschichte.
Ja. Genau, und ja, also wie ihr schon hört, liebe Menschen, die hier zuhört, sprechen wir heute mal über ein Thema, was, glaube ich, schon ganz oft hier so zumindest angeklungen ist und wo, glaube ich, auch unsere persönliche Haltung schon recht deutlich wurde. Wir haben uns jetzt aber überlegt, wir nehmen das Thema LLMs und KI in Spielen oder speziell LLM-KI, weil künstliche Intelligenz in Spielen hat auch noch ganz viele andere Bedeutungen, zum Beispiel, wie sich Gegner bewegen, ganz platt, das ist seit Pac-Man oder noch früher schon, gibt's das ja auch.
Genau.
Darum geht's jetzt nicht, es geht halt speziell um diese neue Form von generativer künstlicher, in Anführungszeichen, Intelligenz.
Ja.
Und wie sie eben zum Einsatz kommen kann in Spielen und was so die Wunschvorstellungen, sage ich mal, auch so sind, wie sie zum Einsatz kommen könnte und wie viel da wirklich dran ist.
Ja. Und ich finde, wir können auch ein bisschen zugeben, dass wir das, glaube ich, auch so ein bisschen vor uns hergeschoben haben, das Thema. Ne? Also, das ist ja überall. Ich muss auch sagen, ich habe heute mal durch Zufall irgendwie eine andere Nachrichtenseite im Internet mir anguckt, als ich sonst immer tue, und war total geflasht, dass die irgendwie auf der ganzen Titelseite keinen einzigen Artikel über das Thema KI hatten. Das ist völlig ungewohnt.
Ja.
Ich muss auch sagen, mich nervt es ein bisschen. Das ist überall und es verfolgt einen, ob es jetzt im Privatleben, im Arbeitsleben oder sonst wo ist. Seht uns das ein bisschen nach. Aber wir haben jetzt alles konzentriert auf diese Folge, wo wir das jetzt mal aufräumen.
Ja, genau. Also ich denke, wir können auch schon mal sagen, es wird wahrscheinlich Aspekte geben, die hier jetzt ein bisschen kurz kommen, die wir eventuell später noch mal vertiefen, wenn wir sie interessant genug finden. So.
Ja.
Im Großen und Ganzen, es stimmt schon, was du sagst. So, wir hatten schon öfter darüber überlegt, diese Folge mal zu machen. Ich habe mir heute extra einen Tee gemacht, damit ich ein bisschen ruhig bleibe.
Teezeit.
Ich habe dir auch schon gesagt, du musst mir eigentlich einen Timer stellen, damit ich nicht zu viel rede, weil ich auch sagen muss, dass mich wenig im Moment so zuverlässig in Rage bringt, wie dieses Thema oder vor allem auch die, ich sag mal, Naivität, mit diesem Thema umgegangen wird und die, so wie wenig Ahnung und wie wenig Verständnis für die wirklich extrem problematischen Grundlagen dieser gesamten Technologie da teilweise bestehen und es mich manchmal wirklich schockiert, wie wie hochgebildete Leute sich also von einem gerade formulierten Satz aus ChatGPT so also völlig in Begeisterung stürzen lassen.
Ja.
Wo man dann so denkt, ja, hast du den Text noch mal gelesen? Da steht nichts von Relevanz drin. Das sieht einfach nur aus wie ein Text mit Inhalt, aber es enthält eigentlich nicht viel.
Ja, ja.
Das ist so auch so ein bisschen mein persönliches Steckenpferd natürlich als Redakteur, der tagtäglich mit Sprache hantiert und davon umgeben ist.
Ja.
Aber, wie ich schon sagte, die Grundlagen sind halt, finde ich, auch immer noch was man halt mitdenken sollte. Also, dass diese ganze Technologie im Grunde auf massivem, systematischem Diebstahl von urheberrechtlich geschütztem Material beruht. Weil sonst würde das alles gar nicht funktionieren, wenn du keine Trainingsdaten einfach genommen hättest, ohne um Erlaubnis zu fragen, der Menge, die du sie brauchst. So, das sind halt so.
Und das ist ja auch ein Fakt, den diese Unternehmen gar nicht abstreiten. Also es gibt da
absolut.
Es gab eine Anhörung, glaube ich, da war das, da hat ein CEO von, ich weiß gar nicht mehr, welcher von diesen großen Firmen auch gesagt, ey, wenn wir dafür jetzt bezahlen müssen, dann geht das Ganze ja gar nicht.
Ja.
Und alle so, ja,
was
stimmt.
Was ich fantastisch fand, weil ich sofort dachte, ey, ganz ehrlich, wenn ich einfach Verbrechen begehen kann, wie ich darf für mein Geschäftsfeld, dann habe ich hier eine ganze Menge gute Ideen, für, wie ich richtig reich werde. Das ist ganz einfach.
Das ist halt so ein bisschen das Ding. Nein, also es ist halt, ich versuche auch im Umfeld immer gerne Leute noch mal zu sensibilisieren und zu sagen, ey, guck mal, wir hatten vor gar nicht allzu langer Zeit diverse andere Technologien, wo gesagt wird, das wird die ganze Welt verändern, ob es jetzt NFTs sind oder sonst irgendwas. Und da redet jetzt kein Schwanz mehr drüber. Lass uns das Ganze mal ein bisschen runterköcheln. Es ist aber dennoch auch nicht zu leugnen, dass es eine Technologie ist, die sehr viel zu können scheint und sehr viel zeigt, sag ich mal so. Und ich kann auch zum Teil nachvollziehen, dass Unternehmen Sorge haben, wieder mal, wie es
abgehängt zu werden.
Abgehängt zu werden oder den genau, weil zum Beispiel, sagen wir mal, die damals, als das Internet neu war, haben auch viele gesagt, so ein Quatsch, das braucht kein Mensch oder ne, so. Aber es gibt dann halt auch wieder andere Gegenbeispiele wie 3D-Fernsehen etc. Die sind halt doch nicht so wichtig gewesen, wie alle dachten. So, ja. Und ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen abwarten.
Absolut.
Deswegen, aber dennoch, also Ausgangspunkt, es gibt viele Ausgangspunkte. Wir nehmen jetzt mal einfach für diese Folge den Ausgangspunkt. Darauf haben wir uns ein bisschen geeinigt im Vorfeld. Der sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat, das war nämlich, als Google ein KI-Modell veröffentlicht hat, was augenscheinlich auf einen Schlag Videospiele erstellen konnte.
Ja.
Und
also eine im Grunde eine 3D-Welt, in der man rumlaufen konnte mit einem Charakter, der entsprechend designt war und Animationen und sowas,
Vor
allem diese Welt halt generieren konnte. Ja.
Sah jetzt nicht so besonders prickelnd gut aus, muss ich jetzt mal von mir aus sagen. Aber
ja, aber für in 5 Sekunden oder 5 Minuten, ich weiß nicht, wie schnell das ging, es ging
ist relativ das schon
schnell
nicht
mit einem Prompt so, genau.
Jedenfalls führte das dazu, dass von sehr großen aktiengehandelten Spielefirmen, namentlich zum Beispiel Ubisoft oder Take-Two, die ja auch mit für GTA verantwortlich zeichnen, dass die Aktienkurse von denen komplett abgestürzt sind. Also richtig krass, also teilweise 20% plötzlich. Was so ein bisschen, finde ich, zeigt, wie wenig die Öffentlichkeit über Videospiele weiß, darüber, wie sie entstehen und wie einfach das jetzt sein wird, das alles plötzlich anders zu machen. Nachvollziehbar finde ich aber, wenn man jetzt zum Beispiel die Entwicklung von KI-erstellten Videos sich anguckt, das ging extrem schnell. Also wenn man sich vor 3 Jahren ein Video anguckt, was von KI erstellt wurde, das war völliger Bullshit. Mittlerweile ist das schon gefährlich. Das heißt, diese Entwicklung könnte ja sehr schnell gehen. Also ne, es ist jetzt nicht total, total aus dem Nichts gegriffen, da so ein bisschen ängstlich zu sein. Aber ich meine, ich glaube, wir sind uns alle einig, GTA 6 wird sich schneller und besser verkaufen als die Bibel. es ist ein bisschen alarmistisch, würde ich sagen, jetzt zu sagen, ey, schnell weg mit allen Take-Two-Aktien.
Ja, das ist richtig.
Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber
nee, ich sehe das genauso. Also, ich fand daran auch so interessant, ich habe auch ein gewisses Verständnis dafür, das Potenzial darin zu sehen und zu sehen, okay, krass, da entsteht jetzt eine 3D-Welt quasi aus dem Nichts innerhalb von wenigen Sekunden oder Minuten. ich finde es ein bisschen seltsam, daraus jetzt den Schluss zu ziehen, wie das ja offenbar passiert ist. Oh, Spielefirmen sind so gut wie tot. So, wir, ja. Die, ich seh keine Zukunft mehr für Ubisoft oder für Take-Two und verkaufe meine ganzen Aktien, und weil ich nicht mehr daran glaube, dass man die in der Art noch braucht, wie es sie jetzt gerade gibt.
Ja.
Weil es eben für mich so dieses Missverständnis, was ein Spiel ausmacht, symbolisiert. Weil ich finde, das ist so eine, ich nenne es jetzt mal ein bisschen abgehoben, so Laienperspektive. So nach dem Motto, ja, so, du hast eine Welt und kannst drum rumlaufen und so ein bisschen interagieren, und dann ist es im Grunde ein Spiel. Und das ist halt nicht, was ein Spiel ist. Und ich greife immer super gerne wieder zur Brettspielmetapher. Weil ein Brettspiel ist ja auch nicht einfach nur ein Stück Papier, auf dem du eine Figur hin und her schieben kannst. Sondern ein Brettspiel wird ja erst zum Brettspiel dadurch, dass du Regeln einführst, nach denen Dinge passieren. Und das ist ja das Interessante. Das Interessante an einem Brettspiel und auch an einem Videospiel ist ja, das Handeln innerhalb von festgelegten Regeln, die zu interessanten Ergebnissen führen, wenn du sie befolgst oder brichst.
Ja.
So, das ist ja die, oder das Brechen ist natürlich auch Teil der Regel, dann muss es ja sein, sonst würde das Spiel ja nicht funktionieren. So, und in einer leeren Welt rumzulaufen, das ist kein Spiel. Das ist halt einfach nur, wie gesagt, das ist eine Figur auf einem Brett hin und her ziehen, ohne Sinn, ohne Ziel, ohne Siegbedingung, ohne Verlierbedingung, so, da ist einfach nichts da.
Ja.
Und alles, was gerade so Spiele mit großen Welten interessant macht, sind meiner Meinung nach, das habe ich lustigerweise in der letzten Folge auch schon gesagt, als wir über Open-World-Brettspiele mit unseren Kollegen vom Koop-Kartell gesprochen haben, das sind Probleme, die du sehr schwer automatisiert lösen kannst, weil du immer an den Punkt kommst, wo es darum geht, was macht diese Handlung jetzt interessant? Warum sollte ich diesen Weg jetzt entlang gehen? Ja, weil am Ende irgendwas ist, was mich interessiert. Das muss aber jemand da hinsetzen.
Ja.
Und wenn das ein Computer da hinsetzt, dann besteht immer die Gefahr, dass es so random ist, dass es auch dann einfach nicht interessant ist. Oder zumindest dir auch nicht im großen Ganzen irgendwie erklärt, was das jetzt soll.
So. Ja, ja.
Genauso wie wenn du einen NPC da hast, der halt eben nicht dir irgendwas Interessantes erzählt, was dich im Spiel weiterbringt oder dir eine Quest gibt oder sowas, die auch einen gewissen Gehalt hat und nicht einfach nur ist, ja, randomisiert, erschlag mal 10 Schafe und bring mir die Felle. So, das kannst du ab und zu mal so, ne, das kannst du in MMOs machen, so als Filler-Quest zum Leveln und so weiter. Aber darüber erzählst du keine Geschichte, für die Leute dein Spiel spielen. Dafür brauchst du eine kreative Idee. Und kreative Ideen kriegst du nicht aus LLMs. Und das ist eine meiner tiefsten Überzeugungen, dass das auch auf absehbare Zeit so bleiben wird. Dass du nicht diesen Teil, der Spiele interessant und lohnenswert zu spielen macht, automatisieren kannst.
Ich glaube ja, der Wunsch oder die Idee ist halt, sagen wir mal, du bist jemand, der halt eben nicht coden kann oder das alles nicht beherrscht. Und jetzt ist auch, glaube ich, gerade ein neues Claude-Modell rausgekommen, wo du theoretisch, wenn du diese kreative Idee hattest, damit aber nichts machen konntest, dass du das alles jetzt selber mit der KI zusammen in ein Spiel gießen kannst, fertig, verkaufsreif, und du brauchst diese ganzen anderen Skills nicht. Ich glaube, auch das ist sehr eindimensional gedacht, weil ich glaube, wir alle immer nur ein sehr eingeschränktes Verständnis davon haben, wie komplex es ist, ein funktionierendes, also auf allen Ebenen funktionierendes Spiel zu machen. Das ist ja nicht nur eine kreative Ebene und eine technische Ebene. Da sind noch ganz viele andere Ebenen dazwischen, die sehr viel mit, keine Ahnung, Logik und Loopholes zu tun haben, mit einem Game Loop, über den wir auch schon oft gesprochen haben. Ne? Es ist super viel Iteration nötig, dass ein Spiel wirklich interessant ist. Also dass, keine Ahnung, Call of Duty sich als Shooter gut anfühlt, das ist nichts, was man einfach mal kurz macht. Oder das kannst du auch nicht mal kurz einstellen. Das ist was über Monate, wenn nicht Jahre, iteriert wird, was ist jetzt an dieser halben Sekunde nicht geil. So.
Ja.
Und das ist ja etwas,
auch so absurde Dinge, ne? Also
ja,
sowas
natürlich.
Wir brauchen eine leichte Verzögerung zwischen dem Schussgeräusch und dem Lichtblitz in der Mündung, und dann muss das noch so leicht nach oben verreißen.
Ja.
Das ist ja alles. Das sind ja winzige Details, die da reingeflossen sind, damit das funktioniert.
Und natürlich ist auch das, da kannst du dann auch wieder sagen, ja klar, aber genau diese Iteration kannst du dann ja mit KI ganz schnell und einfach umsetzen, indem du der KI sagst, es war jetzt noch nicht geil, mach noch mal ein bisschen mehr so und mach noch mal ein bisschen mehr so. auch da, ich glaube, da sind so viele verschiedene Teile. Ich meine, wir haben oft darüber schon gesprochen, dass es, man sagt, so ein Computerspiel zu entwickeln ist wie ein, auf einer Bahnstrecke zu fahren und gleichzeitig einen Zug zu bauen und die Strecke und die oder einen Film zu drehen und dabei gleichzeitig die Kamera zu bauen. Also so komplex ist das Ganze. Ja. Vielleicht können wir noch kurz ein Beispiel dazu aufgreifen. Es gibt, das habe ich dir vorhin erzählt, es gibt der CEO eines Studios namens Keyword Studios. Das ist, glaube ich, eher so ein, ich sag mal, so technisches Hilfsstudio. Die haben jetzt gerade gesagt, sie haben 500 KI-Tools ausprobiert und ungefähr ein halbes Dutzend davon hilft ihnen wirklich bei der Entwicklung. So, das sagt schon mal so aus, dass diese ganze Rechenpower, die KI so im Allgemeinen mitbringt, nicht zielgerichtet irgendwo auch drauf anzuwenden ist, einfach. Ja. Außer halt auf Sachen, die vielleicht schön aussehen oder besonders groß sind. Also du kannst bestimmt mit KI ein sehr großes Spiel relativ schnell machen, aber du kannst kein gutes, schlüssiges, inhaltliches Spiel damit.
Du musst es immer noch füllen. So. Und ganz ehrlich, eine große Welt, ich kann mir jetzt die Unreal Engine runterladen, ich kann da jetzt einen Character Controller reinpappen und kann da jetzt einfach ein Terrain-Element reinsetzen. Das kann ich auch in Godot machen, das könnte ich sogar bedienen, das habe ich installiert. Das dauert vielleicht, wenn ich mir kurz mal in die Dokumentation durchlese, dauert das 5 Minuten, dann habe ich eine gewaltige, leere Welt, in der ich rumlaufen kann. Ohne KI, einfach nur selber erstellt. So, ne? Das sind so ein bisschen, ich finde auch ein bisschen diese Sichtweise, ne, wie du meintest, dass da jetzt irgendwo Leute sind, die haben quasi dieses krasse Spiel im Kopf, was sie immer schon machen wollten, aber leider können sie nicht coden, deshalb brauchen die jetzt KI, um das zu verwirklichen. Ich finde, das ist eine wahnsinnig seltsame Vorstellung von menschlicher Kreativität. Ich bin jetzt kein großer Spielemacher, weil das Einzige, was ich kann, ist so ein bisschen hobbymäßig so. Ich gucke da mal rein, so, aber ich mache schon sehr lange Musik. Und du ja auch. So. Ja. Deshalb werden wir das beide nachvollziehen können. Ich glaube nicht, dass ich mit 12 oder 13, ohne dass ich Gitarre spielen konnte, irgendwo in meinem Kopf den krassen Rocksong hätte entwickeln können, den ich unbedingt schreiben will. Aber leider spiele ich nicht Gitarre. So ein Scheiß. Das, so funktioniert es halt nicht. So, durch das Instrument, durch das Lernen, durch das Beschäftigen damit, durch das Reinhören in immer mehr Musik, immer dieses Aufsaugen. Ich habe meine Jugend so viel Musik aufgesaugt.
Ja.
Und ne, mich da so reingelegt und so viele Einflüsse aufgenommen. Dadurch wirst du ja überhaupt erst kreativ und dadurch wirst du überhaupt erst befähigt, diese Songs im Kopf zu entwerfen, die du dann schreiben möchtest und die dann raus müssen. So, ne? Diesen kreativen Impuls zu kriegen, das ist jetzt in meinem Kopf und das will ich jetzt machen. So. Ich finde diese Vorstellung, dass da Dinge existieren, die Leute so fertig haben und die sie jetzt unbedingt nur mit KI rausbringen können, finde ich wahnsinnig seltsam. Weil ich glaube, auf diese Ideen kämen Leute gar nicht, wenn sie sich nicht mit der Materie so tief beschäftigt hätten, dass sie zumindest Teile davon dann doch selber machen könnten.
Ja.
Das ist einfach so eine seltsame Schlussfolgerung.
Glaube ich auch. Also bei Musik ist es auch noch so eine Sache, da ist ja auch nur eine technische Komponente bei, wenn du halt ein Instrument spielst. Und auch das hat ja sehr viel mit Iteration zu tun. Und das Üben, das Lernen von so einem Instrument. Und dadurch entsteht auch vor allen Dingen ein großer Teil dieser Kreativität. Jetzt kann man natürlich auch argumentieren, okay, das macht ja die KI, weil die hat ja diese Iteration von anderen Leuten sich geklaut und dann kann sie das ja. Aber ja, also um noch mal kurz zurückzukommen auf diese Keyword-Studios, wollte ich noch hinzufügen, das ist nämlich, der das gesagt hat, ist nicht unbedingt jetzt ein KI-Hater, sondern im Gegenteil, der ist eigentlich, wenn man sich das Interview mit ihm so ein bisschen durchliest, ist eigentlich eher.
Er hat 500 Tools ausprobiert.
Ja, ist eher ein Befürworter fast schon, der aber sagt so, okay, es ist halt wichtig, dass man KI dann in einem Kontext nutzt, wo es halt kontrolliert ist, wo es quasi reglementiert ist, etc. pp., wo es IP-safe ist und legal. Und das ist ja, glaube ich, auch eines der größten Probleme dieses ganzen Komplexes, das Reglementieren dieses ganzen Komplexes ist fast unmöglich, vor allen Dingen, weil es da halt um unglaublich viel Geld geht. Also um beim Musikbeispiel zu bleiben, das habe ich heute gerade gesehen, ein Beispiel von einer jungen Künstlerin, die spielt, glaube ich, das ist eine Amerikanerin, die spielt Banjo, so ein hübsches Mädel, und ist damit auf YouTube relativ erfolgreich gewesen.
Oh Gott, lebt davon. Ja, das habe ich auch mitgekriegt.
Genau.
Die Story ist wild.
Ihre Musik ist und auch ihre Videos sind von einer KI aufgefressen worden und dann wurde Musik reproduziert in ihrem Stil. Eine Firma, denen dieses KI-Modell, glaube ich, gehört, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die haben dann ihre ganzen Videos auf YouTube gecopyright-claimed, weil das ja, ja ihr Kram sei. Und jetzt kann sie nichts mehr verdienen mit ihrer Musik und ist raus aus dem Business. Und da geht es, also das ist ein Paradebeispiel dafür, wie das mit dieser legalen, also mit der Rechtssicherheit und mit der Kontrolle des Ganzen halt, da, da galoppieren wir hinterher. Und das ist natürlich, das ist ja auf globaler Skala jetzt schon sichtbar, ne? Weil alle diese Daten, die in alle diese Models reingeflossen sind, sind nachweislich größtenteils nicht auf legalem Wege erworben worden. Und jetzt im Nachhinein retroaktiv zu versuchen, das jetzt in ein legales Zement zu gießen, ist eigentlich gar nicht mehr machbar. Und da muss ich dann auch sagen, grundsätzlich bin ich so ein bisschen auch schon, habe ich schon zu dir gesagt, auch ein bisschen resigniert, weil ich das Gefühl habe, so die Box der Pandora ist längst geöffnet.
Ja.
Man muss gucken, wie man damit jetzt irgendwie zurechtkommt.
Ja, ja, ja.
Und das, es ist wahrscheinlich auch unrealistisch, dass diese ganzen Geschichten aus Spielen fernzuhalten sind. Ich meine, ne, also ob wir jetzt, keine Ahnung, von Roblox sprechen, von Fortnite sprechen, wo man also diesen ganzen Creator-Geschichten halt jetzt auch KI-Tools nutzen kann, soll, dazu aufgefordert wird. Das kriegen wir, glaube ich, so nicht mehr weg. Und gleichzeitig verlieren, keine Ahnung, jetzt allein schon mal bei Netflix Sprecher und Sprecherinnen alle ihre Jobs, wenn sie nicht unterschreiben, dass sie das Recht an ihrer Stimme quasi abgeben. Ja. So, ne? Also ich weiß nicht, was man da noch tun kann, ehrlich gesagt.
Das Ding ist, also, du hast natürlich total recht, so, das wird alles jetzt gerade schon gemacht, so, und es wird ja also unaufhaltsam gepusht im Grunde. Ja. So, du bist ja nirgendwo sicher. Es wird ja überall noch ein KI-Modell reingedrückt. So. Jeder kennt das. In allen Apps hast du jetzt irgendwo oben so einen Button mit zwei Sternchen, wo dann steht, hier, benutzt doch unseren tollen KI-Assistenten. Es wird überall reingepresst. Und natürlich taucht es auch jetzt immer mehr halt in Spielen auf. Du hast irgendwie KI-generierte Bücher. Du hast KI-generierte Musik. Und die dann, ne, Spotify ist ja auch so ein Kandidat, die pushen ja auch KI-generierte Musik immer mehr in Playlists, weil das natürlich für die lukrativ ist, weil sie müssen, wenn sie einfach weniger selber abgeben, Musik generieren und dann irgendwie die halt gespielt wird, statt der Musik von echten Künstlern, das ist natürlich günstiger, weil sie denen nichts zahlen müssen. So, ja, der KI-generierten Firma, die sind sie ja selber dann gewissermaßen. So, das wird immer mehr. Das Witzige finde ich aber, so, vom Sentiment her habe ich das Gefühl, die Leute finden es halt scheiße. Also, das muss man ja auch mal sagen, ne? Crimson Desert zum Beispiel, dieses gewaltige Open-World-Ding, was neulich rauskam, so. Die sind dabei erwischt worden, wie sie so Wandgemälde waren, dass die in irgendwelchen Häusern hingen. Die waren so im Stil, glaube ich, so von Hieronymus Bosch und so alte Malerei, so. Die waren halt auch KI-generiert. Das haben Leute halt gesehen. Und das Spiel ist jetzt nicht dadurch irgendwie pleite gegangen oder sowas, ne? Aber trotzdem haben die immerhin mal noch ein Statement veröffentlicht und gesagt, ja, tut uns leid, das waren nur so Platzhalter, das ist eigentlich nicht unser Anspruch, wir wollten das entfernen, das hat jetzt leider ist das da durchgerutscht, das entfernen wir jetzt in Zukunft so. Also man merkt schon, da ist auf jeden Fall noch ein Stigma dran, so, weil und das geht auch, glaube ich, gerade nicht weg. Weil die Leute merken schon, dass das im wahrsten Sinne des Wortes hingeschissen ist. Ja. Du hast da ein Kunstwerk oder ein Teil eines Kunstwerks, wo im Grunde niemand so richtig der Meinung war, das ist jetzt wichtig genug, dass da jemand Zeit mit verbringt. Wir scheißen da irgendwas hin, das macht jetzt die KI und das passt dann so. Die Leute merken das eh nicht so. Weil, seien wir mal ehrlich, Platzhalter am Arsch. Also ein guter Platzhalter ist irgendwie knallpink und hat überall fett Platzhalter draufstehen, damit du auch ja dran denkst, den rauszunehmen. Ja. Nicht umsonst gibt es Lorem Ipsum-Text, der absichtlich in Fake-Latein geschrieben ist, damit selbst wenn du einen Text auf Latein schreiben würdest, noch auffällt, dass das kein echter Text ist, der da drin bleiben sollte. So. Ja, ja. Ne? Also Platzhalter müssen als Platzhalter erkennbar sein. Alles andere ist einfach unprofessionell. Punkt. Ja. So. Und deshalb, das ist einfach nur eine faule Ausrede. Im Grunde ist es einfach nur, wir haben gehofft, dass ihr es nicht merkt. Das ist jetzt schon ein paar Mal passiert, bei mehreren Spielen.
Na klar.
So, und das ist so ein bisschen auf jeden Fall was Leuten zumindest noch sauer aufstößt, wenn da KI drin ist. Also das Ganze hat ein Stigma. Das war auch bei Ark Raiders.
Ja.
Als das rauskam, hatten sie ja auch diese Nummer mit den KI-generierten Voice Lines, wo sie gesagt haben, ja, dass die Stimmen, dass, da haben wir die Erlaubnis von den Sprechern, dass wir die Stimme klonen dürfen mit KI. Wir brauchen das, damit wir irgendwie unser Ping-System vernünftig machen können. Wo Leute auch zu Recht gesagt haben, ganz ehrlich, die haben auch alle ein Mikrofon zu Hause, die können auch mal eben einfach noch drei Sätze mehr einsprechen, dann bezahlt ihr die dafür und gut. Valider Punkt so. Ark Raiders, dem Erfolg hat es jetzt auch nicht geschadet. Da merkst du so ein bisschen die Brüche irgendwann. Ne? So,
ja, also, das ist es nämlich, ja.
Das ist so ein bisschen die Frage, wie viel geht man mit und wie viel akzeptiert man und wo zieht man jetzt einen Schlussstrich und sagt, Digga, den Scheiß, den kaufe ich nicht, weil offenbar habt ihr es nicht für nötig empfunden, das richtig zu machen, dann braucht ihr auch mein Geld dafür nicht so.
Ja, ich habe so ein bisschen die Sorge, dass das nicht darin resultiert, dass man das denn nicht mehr macht, sondern dass es darin resultiert, mehr darauf zu achten, dass es nicht auffällt. Weißt du, was ich meine?
Das kann durchaus sein.
Weil absolut. Das ist, glaube ich, nämlich die erste Reaktion von Unternehmen, dass man das dann besser versteckt. Aber wir können ruhig noch mal reden über diese Platzhaltergeschichte, weil es gab ja dann auch, keine Ahnung, bei Blue Sky etc., viele Posts von Entwicklern und Entwicklerinnen, die gesagt haben, ey, das ist genau eben gerade falsch, Platzhalter zu nehmen, die schon recht weit sind. Je rudimentärer Platzhalter sind, ich glaube, Josh Sawyer hat gezeigt, wie er einfach Bleistiftzeichnung irgendwie als Platzhalter gelassen hat. Je rudimentärer die sind, desto eher sporen sie die Kreativität derer an, die dann richtiges Artwork machen sollen. Ne? Ja. Also die nicht quasi dann nur noch die Blaupause abzeichnen, sondern die sich halt dann aufgrund dieser sehr rudimentären Platzhalter was richtig Kreatives ausdenken. Und das ist nämlich auch so ein bisschen eine andere Gefahr, dass durch alles, was du durch generative KI vorarbeiten lässt, die Nacharbeitung natürlich immer geringer wird und vor allen Dingen geringer wertig und geringer kreativ ist. So. Das ist ja fast schon logisch, weil je mehr Vorarbeit es schon gibt, desto weniger widme ich mich dem, sondern widme mich den anderen 12.000 Sachen, die ich ganz dringend noch erledigen muss. So.
Ja, ich fand auch ganz interessant, das ist total schlecht und interessanterweise aber einer der ersten Einsatzzwecke dafür gewesen. Ne? Ja, also ich weiß noch, als diese ganze Debatte losging mit KI in der Spieleentwicklung, LLM-KI in der Spieleentwicklung, das Erste, was da eine Rolle spielte, war Concept Art. Und Concept Art, das ist ja, man kennt das häufig aus diesen Artbooks und sowas, die dann zu Spielen rauskommen, so, das sind häufig dann relativ abstrakte, sehr künstlerische, teilweise auch mit irgendwie Aquarell und so weiter, Darstellungen von Dingen aus dem Spiel, die also weit entfernt von Spielegrafik sind, die einfach so ein bisschen so Mood-Setting eigentlich sind. Die sind sehen dann je nach Spiel eher so aus wie so Fantasy-Gemälde, so Magic-Karten-mäßig manchmal. Das sind auch häufig die gleichen Leute, also viele Leute, die Magic-Karten zeichnen, sind auch Concept-Artists zum Beispiel. Bei Sci-Fi-Sachen dann natürlich entsprechend Science-Fiction-Stil. Ja. Und das ist natürlich was, was du sehr schnell, also was sowieso nicht im fertigen Spiel landet. Das ist ja gar nicht dafür gedacht. Das heißt ja Concept Art. Das ist halt eine Art von Kunst, die eben früh im Produktionsprozess genutzt wird, um
eine Stimmung,
die Stimmung
einzufangen.
Des Ganzen, die grobe Visualisierung, so ein bisschen schon mal die Richtung zu zeigen. Wie soll sich das denn mal anfühlen, wenn du einfach noch nichts hast, außer ein paar grauer Kästen. So. Mhm. Und da wurde natürlich dann relativ schnell LLM-KI für eingesetzt, weil du kannst ja einfach sagen, mach mal im Stil von dem und dem, so, da soll man irgendwie das und das sehen. Da ist es ja auch dann vermeintlich nicht so wichtig, was genau da drauf ist. So, ne? Also ja, dann ist da halt vielleicht, keine Ahnung, dann hat das LLM da irgendwo noch was zu improvisiert, was irgendwie vielleicht noch ein Tier irgendwo hin, was da vielleicht gar nicht im Prompt stand, aber aus irgendwelchen Gründen da rein geflutscht ist über irgendwelche, nennt sich dann ja Halluzinationen, also ne, diesen Randomisierungseffekt, der da eine Rolle spielt. So, und jetzt kann man natürlich erstmal sagen, ja, aber passt doch, ich meine, ist ja sowieso nicht so relevant dafür. Aber genau das, was du sagst, ist halt dann das Problem, weil du fängst danach ja an, darauf künstlerisch zu iterieren und das musst du als Mensch tun. Du kannst diese künstlerische Iteration nicht einfach abgeben an eine Maschine, weil sonst wirst du immer nur bei was Mittelmäßigem landen. Du wirst halt nie dein Gehirn dazu stimulieren können, daraus jetzt was noch mal was ganz Neues zu denken. Und wenn dir aber ein Concept Artist quasi wirklich nur eine Bleistiftzeichnung gibt und dir sagt so, schmiert mal eben was hin und sagt hier, das hier ist übrigens das zentrale Raumschiff des gesamten Spiels. Mach mal was daraus. So. Und wenn du dann ein fähiger Künstler bist, der halt irgendwie weiß, was er oder sie tut,
ja,
dann kannst du daraus wirklich was richtig Krasses machen. Aber wenn das schon halb fertig ist, dann wirst du dich nie sehr davon lösen. Das wird immer irgendwie so sehr ähnlich bleiben. Und dann bist du nämlich genau in die Falle getappt, die dazu führt, dass du am Ende ein mittelmäßiges Ergebnis kriegst.
Ja, und vor allem dieses mittelmäßige, dieser generische Look, der ist natürlich bei vielen Menschen, die, ich sag mal, so viel Zeit im Internet verbringen, die erkennen ja auch jetzt aktuell relativ gut so KI-Grafiken etc. Natürlich wird sich das noch verändern, so, aber ich sag mal so, das Problem ist natürlich dieser durchschnittsschöne Look. So. Das ist, finde ich, auch schon, wenn man jetzt noch mal zu unserer Folge vom letzten Mal zurückgeht, so bei Brettspielen, da ist das ganze Thema ja auch sehr brisant. Gibt es auch viele Brettspiele mit KI-generierter Artwork, weil natürlich gerade Leute, die Brettspiele entwickeln, da gibt es viele, die das alleine machen, die nicht so viel Geld haben, die sagen, ja, okay, dann mache ich das alles mit der KI so. Ich finde, das macht nichts, also da hast du selten was Besonderes durch. So, ja. Ne? Und das wird uns irgendwann, glaube ich, wirst du hoffentlich im Nachhinein, wirst du so eine Ära sehen, wo alles so einen gewissen sloppigen Stil hat. und das führt nicht dazu, dass sich Kunst weiterentwickelt. Und
es geht ja auch noch nicht mal um Weiterentwicklung in dem Sinne. Es geht ja auch einfach um, ist es interessant? Wollen Leute das sehen? Weil das ist ja auch dann, ne, und damit sind wir so ein bisschen wieder beim Backlash dagegen. So im Moment hast du immer noch so diesen sehr lauten Backlash so dagegen. Aber nehmen wir jetzt wirklich mal an, es würde einfach komplett normalisiert. Und es ist dann halt alles KI. Die Musik ist KI, die Texte sind KI, Romane sind alle KI. Spiele werden größtenteils, ne, die ganze Grafik wird so, ne, das Artdesign und so wird alles irgendwie mehr oder weniger aus der KI ausgespuckt, so. Ich glaube nicht, dass Menschen so leicht zufriedenzustellen sind, ehrlich gesagt. Mhm. Ich glaube, dass wir auf jeden Fall eine Sättigung bekommen werden.
Ja.
Und das Problem ist halt auch, es langweilt einen zu Tode.
Ja.
Ich hatte jetzt noch bei Blue Sky einen Thread gesehen, wo jemand meinte, dass das wirklich Traurige an KI ist, dass dir auch so dieses Gefühl von, das war a sense of, wie hieß denn das? Sense of Awe, also ne, so eine Ehrfurcht vor einem künstlerischen Werk, die geht dir halt so verloren. Und er hatte so als Beispiel irgendwie so Screenshots aus so einem KI-generierten Video, wo jemand Herr der Ringe und Star Wars gemerged hatte. Wo du dann irgendwie so Hobbits hattest, die irgendwie aus so Landspeedern aussteigen und dann in Hobbingen da in die Häuser reingehen. Und irgendwie so Orks in Stormtrooper-Rüstung. Und so ein Olifant aus Herr der Ringe, diese Riesenelefanten, mit einem AT-AT gekreuzt so. Und es war wirklich so, dass du das angeguckt hast und du hast gesehen, dass es KI war.
Ja.
So. Und ich habe es aber auch gesehen und es hat nichts in mir in irgendeiner Weise ausgelöst. Ich habe es angeguckt und dachte so, ist halt Herr der Ringe und Dings gemischt. Wenn das vor 10 Jahren jemand gemacht hätte, bei YouTube ein Video, irgendwie vielleicht handgezeichnet oder irgendwie 3D animiert oder wie auch immer, ich hätte das geguckt, ich hätte es, glaube ich, geil gefunden.
Ja.
Aber jetzt, wo das jeder einfach hinprompten kann, die gesamte Schöpfungshöhe ist ja einfach nur noch, mir sind da 2 Sachen eingefallen, die ich mal kombinieren könnte. Das ist bestimmt lustig. Und dann kommt halt irgendwas raus, aber du weißt halt, wenn du siehst, das hätte ich auch jederzeit machen können. So. Und ich weiß genau, es hätte mich 5 Minuten gekostet und nicht mehr. Es hätte mich keinerlei Anstrengung gekostet.
Ja.
Ich muss nichts dafür können,
außer
mir einmal kurz vorzustellen, 2 Star Wars und Herr der Ringe nebeneinander, haha, lustig. Und der gesamte Rest kommt aus einer Maschine, ohne dass ich irgendeine größere Form von kreativer Kontrolle darüber habe. So. Und deshalb, ne, du guckst es an und es langweilt dich in dem Moment, wo du es siehst. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man auf der Basis dauerhaft Kunst in Anführungszeichen oder auch nur Populärkunst machen kann.
Ich finde das sehr spannend, also gerade was du sagst mit der Sättigung, weil, also mir fällt ein sehr präsentes Beispiel ein. Es ist nämlich tatsächlich so, dass ich bin ja als Social Media Manager mit tätig. Es gibt gerade auf Social Media ein großes Phänomen der sogenannten Shortform-Fatigue, dass nämlich immer weniger Leute sich diese 9:16 Videos angucken. Also die Reichweiten sinken strukturell, die sind alle im Sinkflug. Das liegt theoretisch, also es wird natürlich nur gemutmaßt, weil es lässt sich schwer belegen, daran, dass die Leute einfach gar keinen Bock mehr drauf haben. Auf dieses Format, auf dieses schnell hintereinander gecuttete, schnelle Info. Im Gegenteil nämlich zum Beispiel nimmt die Reichweite von so Bildposts wieder total zu. So, also Content, den du in deinem eigenen Tempo konsumieren kannst. Und ich kann mir vorstellen, ja, das ging relativ schnell. Es waren ein paar Jahre, in der diese Instagram-Reels etc. und TikTok, bam, ja, TikTok explodiert sind. Ja. Und das war jetzt, lass es jetzt generös 5 Jahre gewesen sein. Und dann haben die Leute einfach genug davon. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es ähnlich bei KI-Content sein kann. Die Frage ist halt, ob er dann noch so unterscheidbar ist und ob uns das dann noch auffällt. So. Die andere Seite an der ganzen Geschichte ist ja, gerade um jetzt wieder auf Games zurückzukommen, das Problem, dass Videospiele halt immer teurer werden. So, das ist natürlich die große Motivation, warum diese Unternehmen sagen, ey, krass, das könnte unsere Chance sein, ne? Jetzt Geld zu sparen, Spiele zu weniger niedrigeren Kosten zu erstellen. Das wird sich einfach zeigen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das jetzt der Heilsbringer ist, halt die Kreativität rauszunehmen und dafür dann halt trotzdem bombastisch aussehende Spiele günstiger veröffentlichen zu können. Ich glaube eher, und ich habe da auch mehr Hoffnung als je zuvor, dass so diese ganze Indie-Szene, dieses Kreativitäts-Slop-Loch, was da oben so jetzt noch mehr entsteht, auffängt. Allerdings muss man dazu sagen, zu dem Preis, dass die halt alle noch weniger Geld verdienen, weil die sind eh schon alle battlearm und machen das nur aus Passion. Und das wird sich verschlimmern. Ähnlich wie es mit Musik war, die große MP3-Krise hat jetzt nicht dazu geführt, dass es keine Musik mehr gab. Ne? Aber es gibt mehr arme Musiker.
Ja, die Mittelschicht bricht halt so ein bisschen weg. Exakt, ne? Das ist halt so ein bisschen das Ding. Du hast halt Taylor Swift und, weiß ich nicht, Rihanna und dann kommt irgendwie erstmal lange niemand mehr und dann kommen so ein paar Leute, die dauerhaft auf Tour gehen, damit sie irgendwie so ein halbwegs Mittelstandsgehalt am Ende übrig haben.
Ja.
Und dann hast du halt eine Armada von Leuten, die das hobbymäßig einfach nur machen und da bei weitem nicht mal ansatzweise von leben können. So. Nee. Das ist ein bisschen natürlich auch, also bei Musik auch, bei Videospielen aber auch, eine Folge der Demokratisierung der Mittel, würde ich mal sagen. Mhm, also, ne, wenn es natürlich günstiger wird, sich eine Gitarre und einen Verstärker zu kaufen, dann gründen auch mehr Leute Bands.
Ja, oder du auch kein Studio mehr mieten musst, um Alben aufzunehmen, weil du es zu Hause
noch besseres Beispiel, ne? Du kannst einfach an jedem PC heute, kannst du ja was aufnehmen, das ist kein Problem. Genauso ist halt natürlich sowas wie eine frei verfügbare Unreal Engine oder Unity oder Godot. Mit breit gestreuter Dokumentation und irgendwie 1000 Tutorials, wie man codet und weiß der Geier nicht was, ist natürlich wahnsinnig hilfreich dabei, einen Hobbymarkt für Indie-Spiele zu etablieren, aber ist natürlich einfach viel zu viel, als dass da alle jetzt ihr Stück vom Kuchen abhaben können.
Ja, also. Und das Gleiche ist es halt, wie gesagt, auch bei Brettspielen. Ne? Ich glaube, das war früher, also ich sag mal so in den 80er, 90er hat niemand darüber nachgedacht, selbst ein Brettspiel zu veröffentlichen. Das war gar nicht so richtig machbar. Heutzutage kann das jeder. So. Also sag ich jetzt einfach mal so, ne? Es ist nicht schwer. Du kannst auch, jeder kann in Osteuropa drucken lassen oder in China. Das war früher
halt alles fairerweise war schwerer. Das in den 80ern auch nicht schwer, aber du hattest halt deinen Prototyp zu Hause und das war's. Und du kannst ein Brettspiel aufzeichnen und Karten ausschneiden, das würde ich jetzt behaupten, das ist glaube ich, eine Form der Demokratisierung der Mittel, die gab es schon ziemlich lange im Vergleich zu Home-Studio-Technik, sag ich mal.
Ja, ich meine, erstmal so 1000 Stück davon produzieren. Das ist jetzt.
Nein, du hattest da halt andere, auch andere Gatekeeper, ne, mit Verlagen und so weiter. Das ist ja, gibt's ja auch viel mehr mittlerweile so. Aber ja.
Also, es ist auch, was diese Gatekeeper-Sache angeht, es ist jetzt nicht so, dass das Ganze zum Ende der Videospiele führen wird. Gar nicht. Glaube ich überhaupt gar kein bisschen. Es wird eher dazu führen, dass es noch mehr gibt, aber noch mehr beschissene. ist jetzt nicht unbedingt, was wir noch brauchen, aber das wird wohl so sein. Und da sieht man dann auch wieder, dass sich der Kreis schließt und dass es einfach eine globale Herausforderung ist. Wie KI-generierte Inhalte, wer soll die konsumieren? Du hast es oft schön gesagt, so, warum sollte ich mich damit beschäftigen? Warum sollte ich meine Aufmerksamkeit dafür hergeben, wenn noch nicht mal der es erstellt hat, genug Mühe reinstecken will? So, das ist ein großes Werteproblem haben wir, glaube ich, was das Ganze angeht. So.
Absolut.
Es gibt sicherlich auch Chancen, was das angeht. Ich meine, ne, wir werden immer, also selbst wir sind ja schon oft gefragt worden, kann man da jetzt nicht richtig geile Sachen mitmachen? So, auch das kann sein, zum Teil. Also ich will das jetzt gar nicht komplett ausschließen. Es kann auch sein, dass verrückte Sachen möglich werden.
Das Ding ist, das glaube ich nämlich, da widerspreche ich.
Ja.
Weil speziell verrückte Sachen werden, glaube ich, nicht.
Ja, gut, das stimmt.
Das liegt an der grundlegenden Funktionsweise von LLMs.
Ja.
Weil LLMs sind immer statistische Maschinen, die das wahrscheinlichste Ergebnis vorhersagen.
Ja.
Und ich weiß, dass die als Kreativitätsmaschinen gepusht werden und weiß der Geier was. Mm. Die werden ja sowieso als alles gepusht.
Ja,
also,
ja,
KI kann ja alles, wenn du den Marketingversprechen glaubst. So. Aber die wirklich interessanten Ideen, die am Ende darüber entscheiden, ob etwas irgendwie resoniert mit Leuten oder nicht, die wirst du, glaube ich, nicht, also es kann sein, dass du ihm die mal zufällig aus einem LLM bekommst, ja, aber ich glaube nicht, dass es operationalisierbar ist, im Sinne von, es ist einfacher, was Abgefahrenes, Cooles mit einer KI zu machen, als einen Menschen, der ein weirdes Gehirn hat und einfach sich weirden Shit ausdenkt,
ja,
hinzusetzen, und der macht das. So, das ist so ein bisschen die Sache. Und deshalb, ne, alles, was Kunst und auch Spiele interessant macht, sind im Endeffekt die kreativen Geistesblitze, die du brauchst. Und
ja,
auch die kreativen Geistesblitze, die sich aus Iterationen eben ergeben. Und zwar nicht aus Iterationen von, ich habe das mal in eine KI geschmissen und das genommen, was rausfällt, sondern stundenlang da sitzen, über mehrere Tage meinetwegen auch, und drüber nachdenken oder sich treiben lassen und von einer schlechten Idee auf eine noch schlechtere Idee kommen und das dreimal hintereinander, bis du irgendwann zufällig diese völlig absurde Seitenidee hast, die dann zur Grundlage deines gesamten Buches oder Spiels oder was auch immer wird. So, das passiert ja, so funktioniert ja menschliche Kreativität. Ja. Und das ist halt was, das ist, finde ich, dieses große Missverständnis, das sind eben die Dinge, die kannst du nicht auslagern. Du kannst versuchen, die vermeintliche so Gruntwork, sag ich mal, also ne, das so die Fleißarbeit, sag ich mal,
ja,
die kannst du natürlich versuchen, an KI auszulagern, aber du bekommst da natürlich dann auch immer das mittelmäßigste mögliche Ergebnis.
Ja.
So.
Ja.
Und ich finde, ehrlicherweise, in einem Spiel jetzt auch, weiß ich nicht, ob ich da jetzt was hätte, wo ich sagen würde, das ist unwichtig genug, dass ich das regelhaft immer einer KI geben könnte. Selbst wenn ich jetzt sowas habe wie, weiß ich nicht, das Design der Grashalme. So. Wenn das genug Grashalme sind, ist es schon wichtig, dass die ordentlich gemacht sind, am besten von jemandem, der ein Gespür für Artdesign hat.
Ja.
Weil das mag trivial erscheinen, aber je nachdem, welchen Stellenwert es hat, ist es dann halt auch doch wieder nicht.
Und das ist ja genau das, wofür wir eingangs auch schon, worüber wir eingangs schon geredet haben, dass es halt so ein multidimensionales, kreatives Monstrum ist, so ein Videospiel, dass auch solche vermeintlich kleinen Sachen wie Grashalme können extrem wichtig sein. So. Ob es jetzt für den Look ist oder für sonst irgendwas. So,
ne? Genau,
oder
es wird natürlich Physik. Irgendwann schwierig. So, ne? Es wird natürlich schwierig, wenn du zum Beispiel jetzt auf die Code-Ebene gehst, wo dann, ne, so, wann ist KI-generierter Code KI-generierter Code? Ich glaube, also es ist relativ einfach zu sagen, wann KI-generierter Code KI-generierter Code ist, klar, so. Aber beim Coden arbeitest du halt sowieso häufig mit Versatzstücken, die immer relativ gleich oder ähnlich sind. So,
ja,
ich meine, Programmierarbeit ist auch vorher schon viel gewesen, bei Stack Overflow gucken, ob jemand das Problem schon gelöst hat, und zu gucken, kann ich den Code irgendwie verwenden und anpassen. Also das sind so Stories, die erzählen dir Programmierer immer. Das ist halt auch ganz viel einfach sich woanders bedienen und Stückwerk und so weiter ist. Das muss natürlich auf deinen Use Case irgendwie auch angepasst sein. Und natürlich recherchierst du so. Das ist natürlich jetzt alles noch wesentlich einfacher geworden durch LLMs. Und ich habe auch viel gelesen von Programmierern, die dem Ganzen natürlich noch viel unkritischer gegenüberstehen als jetzt Leute, die halt Kunst machen. Einfach weil das für die tatsächlich häufig, glaube ich, ein Produktivitätsgewinn sein kann, weil sowieso vieles immer das Gleiche ist. Ich habe das auch selber festgestellt. Ne? Wie gesagt, ich habe so ein bisschen so selber privat dann versucht, ein Spiel zu entwickeln.
Ja.
Und mir hat Gemini, diese Google oder dieser Google-KI-Modus einfach nur, hat mir extremst weitergeholfen, muss ich tatsächlich sagen. Also wenn ich da ein Programmierproblem eingegeben habe und ich habe einigermaßen klar umrissen, wie es sein sollte, habe ich sehr, sehr, sehr regelmäßig wirklich gut funktionierenden Code bekommen. Ich muss aber einschränkend dazu sagen, und hier beißt sich das Ganze wieder in den Schwanz, ich bin kein Programmierer und ich kann dir nicht sagen, ob dieser Code gut ist.
Ja, exakt, ja.
Oder, also ich ne, die Fragmente, die ich bekommen habe, ich würde schon sagen, ich wusste, was die tun. So, ich habe jetzt nichts da einfach reinkopiert und gesagt, ja, das macht jetzt irgendwie das, keine Ahnung, was das bedeutet. Ich habe schon alles nachvollzogen, was da passiert und wusste, was diese Fragmente tun. Aber ob das jetzt ein Best Practice ist, das so zu machen, oder ob es im Nachhinein, wenn ich das Spiel jetzt fertig machen würde, eine total bescheuerte Idee war, das so zu lösen, weil es super viel Ressourcen frisst, das sind halt Dinge, die können dir nur im Endeffekt Menschen beantworten, die das schon seit ein paar Jahren machen und die so viel Code gesehen haben. Und das ist dann auch wieder der Punkt, der dann eben einen erfahrenen Programmierer oder eine Programmiererin von einem LLM-Output unterscheidet. So.
Ja, ja.
Aber da ist die Grenzziehung, finde ich, noch viel schwerer, sozusagen, ja, okay, weil das siehst du ja auch einfach nicht, ist der Code KI generiert oder,
ja,
oder nicht? Oder wo kommt der her genau? Oder wo ist der angepasst worden? So, das ist halt so.
Ja, ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich habe auch mal für so für Foundry, Virtual Desktop für Rollenspiele, habe ich auch mal so eine Mod programmiert. So. Mhm. Auch als jemand, der gar keine Ahnung hat. Aber wenn man so ein bisschen sich auch einliest und guckt, gibt es auch sehr viele Coder, die sagen, dass LLMs ihre Arbeit nicht einfach nur mal einfacher machen, sondern im Gegenteil, es auch oft dazu führt, dass man noch viel öfter nach Fehlern und länger nach Fehlern suchen muss, dass das eigentlich teilweise fast mehr Arbeit schafft, als dass es einem Arbeit abnimmt, etc. pp.
Ja, insbesondere wenn du mit anderen Leuten zusammenarbeitest,
exakt,
die dann eventuell das nutzen. Ne?
Ja, ja, das ist auch sehr vielschichtig. Also, aber dennoch, ja, ich habe, wie gesagt, auch gemerkt, als jemand, der das gar nicht kann, konnte ich Dinge tun, die ich sonst hätte nicht tun können. So, ne? Also, ja.
Ja, ja, das ist halt so immer diese. Das Interessante daran, immer wenn ich was in ein LLM eingebe, auf einem Gebiet, von dem ich Ahnung habe und wo ich mich gut auskenne, denke ich beim Output häufig so, oh Gott,
tatsächlich, was zur Hölle,
das stimmt ja nix.
Das stimmt.
Und wenn ich was eingebe, von dem ich mich nicht auskenne, denke ich so, oh krass, krass, dass das funktioniert. Und das sollte einen misstrauisch machen, ehrlich gesagt.
In der Tat, in der Tat.
Dass sich das LLM immer nur mit den Dingen gut auskennt, die man selber nicht so gut kann, weil eventuell steckt da eine tiefere Wahrheit drin.
Womit wir wieder bei den fallenden Aktienkursen von Take-Two und Ubisoft sind.
Absolut.
Weil, ne, Aktien werden von Menschen gehandelt, die 0,0 Ahnung von Videospielen haben und erst recht nicht von Videospielentwicklung.
Ja, wobei ich das immer ein bisschen verwunderlich finde, weil wenn ich mit Videospielaktien handle, dann muss ich doch ein bisschen verstehen, was da abgeht eigentlich, oder nicht?
Ah, ich glaube nicht. Also du guckst dir einfach nur an, okay, das ist ein Markt, der hat Potenzial oder eben nicht. Und da kommen irgendwelche großen Sachen raus und das wird bestimmt erfolgreich. Peng. So, was da alles noch so hintersteckt, ist, glaube ich, also weiß ich nicht. Das ist
Ich weigere mich irgendwie zu glauben, dass es so simpel ist.
Es ist halt einfach, es ist einfach nicht. Ja, da wird halt im wahrsten Sinne des Wortes gezockt. Also, ne? Das,
ja.
Das ist halt so. Das ist halt so.
Keine Ahnung. Ja.
Jo, also, es gibt sehr, sehr viel Literatur zu dem ganzen Themenkomplex. Ich werde versuchen, in den Shownotes ein paar interessante Artikel reinzupacken, die ihr euch unbedingt mal angucken solltet. So.
Wenn ihr möchtet. Mir fällt gerade ein, Mero, wir haben jetzt noch gar nicht über DLSS 5 gesprochen.
Ah, ja, ja, noch so ein Aspekt.
Das
ist
auch noch so ein Thema. Das ist ja, also DLSS ist insbesondere Leuten, die am PC spielen, ein Begriff.
Ja.
Eine Grafikkartentechnologie von Nvidia, die, glaube ich, ursprünglich daraus erwachsen ist, dass sie ihre Tensorkerne in den Raytracing-Grafikkarten ab der 30er-Serie, glaube ich, hatten. Und glaube ich, so ein bisschen, wenn jetzt kein Raytracing am Start war, war das so ein bisschen verschwendet.
Yeah,
ich meine, dass es daher kam. Und dann haben sie halt irgendwie geguckt, wie sie noch nutzen können. Daher kam halt dieser DLSS-Upscaler, der im Grunde das Spiel in einer niedrigen Auflösung berechnet, dann hochrechnet.
Ja.
Und der KI-Teil des Ganzen ist meines Wissens einfach nur, dass dadurch, durch das Hochrechnen entstehen halt Artefakte im Bild.
Ja.
Und die werden dann eben rausgerechnet, weil da irgendwie dann so das.
Und das gibt es schon recht lange, muss man dazu sagen.
Das gibt
es
schon lange.
Also
das gibt's auch, das gab es auch, bevor es jetzt generative KI in dem eigentlichen, also im Marktsinne gab. So, die wurde natürlich schon erforscht. Aber und jetzt haben sie halt vor wenigen Wochen DLSS 5 gezeigt, was also im Grunde so der nächste Schritt sein sollte in den Fotorealismus.
Ja.
Und das ging los mit einem auch erschreckend unkritischen Video von Digital Foundry.
Gerade von denen, ja.
Gerade von denen, die absoluten Koryphäen in der Pixelzählerei, die da sich also doch in weiten Teilen sehr begeistert von gezeigt haben. Und was also so in Anführungszeichen schlimm an dieser Technologie war, ist halt dieses Ding, es sah halt einfach aus, als hätte jemand einen KI-Filter über ein Spiel gelegt, der alles im Grunde mit realistischer Beleuchtung versieht, ja, und auch gerade Gesichter dann quasi noch mal so ein bisschen überrendert, dass die, ja, realistisch aussehen. Die haben das mit Starfield zum Beispiel gemacht. Und Starfield sah dann halt, ne, also sah dann halt durch die ganze Lichtstimmung und sowas wirklich fast fotorealistisch,
ja,
aus.
Ja.
Und auch die Charaktere waren halt so vom Gesicht her und so weiter. Also du hattest wesentlich mehr Details zum Beispiel im, ja, Gesicht. Und sahen also auch wesentlich näher dran an einem Foto aus. So.
Aha,
jetzt, aha, kann man natürlich erstmal sagen, ja, ist doch geil, das wollen wir doch alle die ganze Zeit. Aber natürlich stecken da eine ganze Menge Probleme drin. Das größte Problem ist, dass jetzt auf einmal nicht mehr die Spieleentwicklung bestimmt, wie das Spiel aussieht, sondern im Endeffekt Nvidia.
Weil oder auch man die Figuren, ne? Auch, ja, also.
Genau, oder wie deine Charaktere aussehen, bestimmt dann Nvidia. Und das war halt besonders krass. Sie hatten das auch mit Resident Evil 9 gemacht, wo du ja diese Grace hast, diese eine Hauptfigur, so eine junge Frau mit so kurzen, gräulichen Haaren. So.
Ja, ja.
Da war halt dieser Filter drauf. Und es sah halt wirklich literally aus wie so ein Instagram-Beauty-Filter.
Ja.
Und das halt in einem Spiel, in der du halt mit ihr rumläufst. Die meiste Zeit sieht sie halt einfach komplett fertig, zerkratzt und halb verblutet aus. So. Und dann kommt Nvidia und sagt so, oh ja, komm, auf die packen wir noch mal schön unseren Beauty-Filter drauf, damit, ja, sie aussieht, ja, wie auch frisch aus dem Ei gepellt, gerade frisch geschminkt.
Ja.
So, ne, und nichts daran passt mehr vernünftig zusammen.
Aha,
und
aha,
das ist halt ein krasser Eingriff in die gesamte Machart von Spielen im Grunde. So. Und im Nachhinein hat man dann auch noch erfahren, dass das jetzt nicht so war wie bei DLSS vorher, was halt dieser Upscaler war, sondern dass es einfach wirklich ein KI-Filter war, der einfach zweidimensional auf das Bild gelegt, ja, wurde. Jeder Frame wurde im Grunde einmal durch den Filter gejagt und dann neu ausgegeben in sehr hoher Geschwindigkeit,
so, ja, ja, ja,
damit das lagfrei funktioniert. Und darüber wurde dann das Spiel gewissermaßen in Anführungszeichen optimiert.
Und war das nicht auch so, dass die Entwicklungsstudios gar nicht gefragt haben oder irgendwie so? Also die haben vorher gar nicht
Ich glaube, zum Teil. Ich, ja, glaube, bei Bethesda, ja, 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 und Starfield war ja Todd Howard, glaube ich, sogar noch irgendwie vom Mikro, den sie da noch interviewt haben. Aber so ganz weiß ich nicht mehr genau. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Aber das ist noch so ein weiterer Aspekt von dem Ganzen, der einfach noch mal zeigt, der auch einfach mal so einen weiteren Abgrund aufmacht, finde ich. Weil das finde ich wirklich richtig, richtig wild. Also, ne, selber als Endnutzer irgendwie Mods installieren oder irgendwelche Einstellungen treffen, so, ist, finde ich, eine Sache. Aber als milliardenschwerer Konzern sich hinzustellen und zu sagen, ich lege einfach meinen Filter auf alles drauf, was ihr macht, das sieht so aus, wie ich das will, mir doch egal. Das ist schon wild.
Ich finde, das zeigt auch noch mal halt, also auch die Reaktionen darauf vor allen Dingen, zeigen halt noch mal diesen Disconnect, den viele Menschen haben zwischen Spielen als Kunstwerke, die auch eine gewisse kreative Leistung bringen, und einem Nutzgegenstand, sage ich jetzt mal so blöd. Ne? Also etwas, was du einfach konsumierst. Und dann ist es doch geil, wenn das irgendwie so krass wie möglich ist. So.
Ja.
Das liegt sicherlich auch an der oft noch sehr männlichen Zielgruppe, die dann da irgendwie so Tech-Geilheit irgendwie aufprojiziert.
Ja, ja, also Pixelzählerei, wie gesagt.
Ja,
also,
ja, ja.
Ich fand das besonders interessant bei Starfield tatsächlich, weil Bethesda ist jetzt nicht bekannt für besonders gut aussehende Charaktermodelle.
Das stimmt,
sag ich mal.
Das stimmt.
So dass viele Leute, selbst wenn sie das bei anderen Spielen kritisch gesehen haben, weil bei Resident Evil so waren, boah, Digga, das sieht überhaupt nicht aus. Bei Bethesda waren sie dann so, ja, wieso, ist doch voll gut. Dann sehen die Figuren jetzt wenigstens mal ordentlich aus. Und ich dachte halt so, Leute, es ist ja okay, wenn ihr die Art Direction nicht mögt.
Ja, so. Aber vielleicht soll das
aber,
so.
Genau, vielleicht soll das so. Ihr könnt es ja scheiße finden. Ihr könnt ja auch sagen, die bei Bethesda haben alle keinen Geschmack. Aber deshalb hat ja trotzdem mal jemand die Entscheidung getroffen, die Figuren sehen so aus und nicht anders.
Ja, ja.
So. Und ich finde es sehr seltsam, dass dann da im Grunde immer so der Maßstab angelegt würde, ja, die können es halt nicht besser, deshalb ist doch gut, dass jetzt mal jemand anders nachhilft.
Vor allen
bei
Dingen
den anderen Sachen war es so, ja, das ist jetzt ein Eingriff in die künstlerische Substanz. Und du denkst so, ja, aber da doch auch.
So. Und vor allen Dingen ist ja die Frage so, wo sind da die Grenzen? Also, ne, also wer zieht da die Grenzen? Ist es dann, keine Ahnung, schöner ist okay, aber sagen wir mal, eine andere Hautfarbe oder ein anderes Geschlecht oder so, ja, ist ja dann nicht mehr okay?
Da wird es dann richtig wild.
Wer definiert ne? das? So. So, ne? Wer definiert, ja. was schön genug ist und so? Das ist, ja, also ja. problematisch, sag ich mal so.
Total, also das noch, vielleicht vertiefen wir das auch noch mal in einer eigenen Folge. Ich denke, ja. DLSS 5 werden wir, also ist die Frage, ob wir es noch weiter verfolgen. Auch da gab es ordentlich Backlash. Auch da hat Nvidia, glaube ich, durchaus ein bisschen kleinlaut reagiert so. Wobei der Chef, glaube ich, nicht, aber der ist wahrscheinlich sowieso jenseits von Gut und Böse.
Das ist der mit den ganz vielen Kochspachtel in seiner Küche.
Was?
Erinnerst du dich nicht daran?
Ich weiß nur, dass er immer seine bescheuerte Bikerjacke trägt.
Nee, der hatte, glaube ich, immer seine Keynotes immer von irgendwo aus seinem Haus oder so. Und der hat das irgendwann mal aus seiner Küche gemacht und dann war im Hintergrund ein Glas. Ich weiß nicht, diese Silikonspachtel aus der Küche kennst, zum Backen und so. Ja, und da war so ein Glas, da waren ungefähr 60 von diesen Dingern drin. Und die Leute haben sich gefragt, warum hat dieser Mensch 60 Spachtel? Und damals war sogar schon die Frage, kam dann auf, ist das vielleicht alles KI-generiert und gar nicht echt? Und ich muss zugeben, ich bin Fan dieser Spachtel und bin nicht erst seitdem darauf aus, in meiner Küche mehr von denen unterzubringen. Meine Frau wehrt sich noch.
Okay.
Ich finde die irgendwie super praktisch, ich weiß nicht.
Interessantes Ziel. Ich habe einen davon, der ist aus Holz.
Wir haben einen und einen sehr kleinen. Also.
Okay. Na gut, da ist aber noch Luft nach oben. Also wie gesagt, auch da großer Backlash und so weiter. Und klar, man muss das jetzt abwarten. Das ist alles noch sehr schwer zu sagen, wie sich da auch so die öffentliche Stimmung weiterhin entwickelt. Wie gesagt, ich bin aber eigentlich relativ feste Überzeugung, dass wir menschlichen künstlerischen Ausdruck nicht dauerhaft durch rausgeschissenen ohne Aufwand rausgeschissenen KI-Kram ersetzen können. Weil das ist ja auch der Punkt, das kann ja jeder jederzeit.
Ja.
Jeder Mensch jederzeit kann sich hinsetzen und irgendeinen Quatsch generieren. Es kann auch jeder Mensch jederzeit irgendein Musikstück generieren. Aber du wirst ja nicht Fan von einer Band, die es nicht gibt. Ich glaube nicht, dass es beinharte Fans von irgendeiner KI-generierten Musik langfristig geben kann. Weil du hast keinerlei Verbindung zu irgendwas daran. Ja. Du kannst auch nicht mal sagen, zu diesen Leuten, weil das sind ja noch nicht mal Leute.
Ja, ich glaube, selbst wenn du schaffst, sie irgendwie auf irgendeine Art und Weise ein Fake-Konzert spielen zu lassen, wo du hingehen könntest, glaube ich, trotzdem fehlt dem Ganzen einfach was.
Ja, also ich hatte neulich was gesehen, ein Video von Rick Beato. Das ist so ein, ich glaube, amerikanischer Produzent und Gitarrist. Der hat einen recht populären YouTube-Kanal. Der macht so, wo er jetzt auf die Charts reagiert und so Musik sagen. Häufig ist es so ein bisschen Boomer-Bait, so ein bisschen so nach dem Motto, ja, was ist das für eine Scheißmusik, so. Aber ab und zu hat er dann doch erstaunlich reflektierte Meinungen und irgendwie ganz interessante Insights. Und er hatte nämlich dann auch mal so eine KI-generierte Soul-Sängerin, hatte er sich angeguckt und war so, ja, die hat halt irgendwie so und so viel Millionen Plays bei Spotify und hat sich das halt angehört und es klang halt so wie völlig generischer Soul, so, also wirklich so gar nicht groß interessant. Auch nicht schlecht, aber halt auch wie KI halt immer ist. Du hörst es und denkst, oh, ist doch ganz nett.
Ja.
Und dann hast du es vergessen. So. und dann hat er halt aber so ein bisschen mal so rumrecherchiert und meinte so, ja, und jetzt gucken wir mal, wie viel Fans sie bei Instagram hat. So. Es war irgendwie 6.000 oder so. Also wirklich nichts komplett zu vernachlässigen. Und er hat es dann halt mal verglichen mit einer anderen Soul-Sängerin, die halt auch ähnlich viele Plays bei Spotify hat, aber einfach eine echte Person ist, die auf Tour geht und irgendwie präsent ist und mit Leuten interagiert und wo Leute einfach wissen, dass da eine Person hintersteht. Und die hatte natürlich dann irgendwie ein paar hunderttausend Fans bei Instagram und so. Ne? Also, und daran siehst du halt dann einfach so ein bisschen, du kannst natürlich alles überschwemmen mit KI-Musik und das in alle Playlists packen und so weiter. Aber du wirst es, glaube ich, nie schaffen, diese Art von Verbindung zu Leuten zu kriegen. Und das wird sich früher oder später auch in Geld bemerkbar machen. Weil auch da, wenn jeden Tag 3 Milliarden Spiele bei Steam erscheinen, die alle KI-generiert sind, also jetzt ist es ja schon schwer, eine Auswahl zu treffen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das in irgendeiner Weise lohnt.
Ja, so. Und die KI-Industrie hat ja eh schon Ich sag,
die verdienen nicht, ja eh kein Geld.
Eben, die verdienen ja noch nichts. Das ist ja alles der Vorschuss.
Geld verdienen sie Nvidia.
Ja, die anderen KI-Firmen, die sind ja alle auf Pump unterwegs. Also insofern, ja, gucken wir mal, ob die Blase, wie lange die Blase hält, sagen wir mal so.
Dass die Blase platzt, ist gesetzt, aber die, ja, Frage ist, wie doll und wann.
Und so, wen sie alles mit in den Abgrund reißt.
Ja, ja.
Wie war das nochmal, ja, irgendwie? 40% aller Investitionen in den USA sind in der KI-Industrie?
Ich glaube, so, es waren 80.
80, aber
ich müsste die Zahlen nachgucken.
Kann
aber ein nicht unwesentlicher Bestandteil des amerikanischen Wirtschaftswachstums ist tatsächlich,
ja,
literally
KI generiert. Das ist halt wirklich so.
Naja, ne, und Randnotiz, ne, auch so diese ganzen Geschichten mit die RAM-Krise, ne, das, ja, haben wir ja jetzt, ja, irgendwie PC-Bauteile, alles, alle Konsolen werden teurer, weil es keine RAM gibt und keine SSDs und weiß ich nicht was. Das sind ja alles Nebeneffekte in Teilen oder in großen Teilen davon, dass eben neue KI-Zentren geplant werden, diese Rechenzentren, wo das alles berechnet werden soll, wo die ganzen Teile für gebraucht werden.
Ja.
Aber das Witzige ist ja, die Zentren, die Rechenzentren sind noch nicht gebaut,
ja,
die Teile sind noch nicht produziert.
Mhm.
Die sind ja teil, das ist ja höchstens in Planung und das, ja, ist ja auch, ja, teilweise noch nicht bezahlt und das Geld, mit dem es bezahlt ist, ist teilweise nicht existent.
Ja.
Und da ist halt so ein riesen Rattenschwanz an eventuell und mal gucken, das wird noch interessant, wie
total
sich das Ganze
total.
Ja.
Ja, also
gut.
Ihr habt gesehen, wir haben einen kleinen Umschlag gemacht, aber wie du schon am Anfang gesagt hast, es wird wahrscheinlich sehr viele Aspekte geben, die wir jetzt noch nicht so richtig beleuchtet haben. Dennoch.
Aber das ist auch okay.
Das ist auch okay und wir hatten schon das Gefühl, wir müssen das Thema einfach mal machen. So. Und
ja,
ich bin sehr gespannt, wie ihr darauf reagiert, was ihr dazu zu sagen habt. Wie gesagt, wir posten ein paar Links in die Shownotes und da ist auch noch mal der Link zu unserem Discord, nicht Disco. Also wir machen vielleicht noch mal einen Disco-Server.
Unser Disco-Server.
Das ist aber nicht
Disco.
Der.
Disco.
kommt da gerne drauf, quatscht mit uns und ich bin sehr gespannt, wie diese Entwicklung sich weiterführt, lieber David.
Disco übrigens auch so ein Ding, was bis in alle Ewigkeit das nächste große Ding war, bis es,
ja,
es dann
aber
irgendwann nicht mehr war.
Also an Disco ist nicht alles schlecht. So.
Das habe ich nicht gesagt, aber Disco ist halt dann irgendwann auch abgeschmiert und
das ist so.
Dann hat es sich halt zurechtgeschrumpft, wie das halt immer so ist.
Wie das halt immer so ist, so sieht's aus.
Ja.
Gut, ihr Lieben, dann vielen Dank, dass ihr so lange bei uns wart und wir hören uns beim nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss. Das war Level Cap Radio Folge 170. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert den Podcast und empfiehlt uns gerne weiter. Lob, Kritik und Spieletipps gehen an levelcapradio@gmail.com oder ihr schaut auf unserem Discord-Server vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.